D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr erinnert euch bestimmt noch daran, bei der EM die deutsche Nationalhymne läuft. Und da gibt es doch tatsächlich Spieler, die nicht mitsingen. Mesut Özil zum Beispiel. Der absolute Wahnsinn finde ich immer noch, wie sich die Leute aufgeregt haben. Anke van der Weyer, auch heute bei mir in der Redaktionskonferenz heute Abend. Wie siehst du es? Also es ist doch komplett irre, so einen Aufstand darum zu machen, oder?
Ich finde es absolut übertrieben. Also das sollte einfach jeder für sich selber entscheiden dürfen, ob er das jetzt möchte oder nicht. Unabhängig davon, wo man jetzt seine Wurzeln hat oder nicht. Also ich würde vielleicht auch als Deutsche, wenn ich da stehen würde, nicht mitsingen wollen.
Das ist
völlig
mal
egal.
Ja, ja. Also, Anke und ich sind uns da einig und haben da auch eine ganz klare Meinung zu. Also bei der Nationalhymne können wir vielleicht festhalten, verstehen die Menschen einfach keinen Spaß. Das ist nicht nur bei uns so, sondern auch in den USA. Wer da nicht aufsteht, wenn die amerikanische Nationalhymne läuft, der wird gehasst, aber auch geliebt. Um wen es geht und warum dieser Mann aus der NFL lieber sitzen geblieben ist, das erfahrt ihr in dieser Stunde. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Na, über wie viele FGÜs seid ihr denn heute schon gelaufen und kein Auto hat angehalten für euch? Ja, FGÜs ist wunderschönstes Beamtendeutsch für Fußgängerüberweg. Wir sagen auch gerne mal Zebrastreifen. Ja, und was soll ich sagen? Es geht ihm überhaupt nicht gut, dem Zebrastreifen, denn die Straßenverkehrsordnung besagt, dass die Städte nachbessern müssen und die Fußgängerüberwege beleuchtet werden müssen. Nur, das kann sehr, sehr teuer werden. Und deshalb kann es sein, dass ein paar Kommunen lieber ein paar Zebrastreifen von der Straße kratzen, als sie zu beleuchten. Anita Horn hat sich das Ganze mal angesehen für uns. Also Anita, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Gibt es wirklich Städte, die ernsthaft darüber nachdenken, diese Zebrastreifen zu entfernen?
Entfernen könnten, ja. Also ich habe mit Stefan Lieb in Berlin telefoniert. Der ist Geschäftsführer von Fuß e.V. Das ist der Lobbyfachverband für Fußgänger in Deutschland, Fuß e.V. Und der fürchtet, dass zum Beispiel die Stadt Trier in Zukunft einige Zebrastreifen wirklich killen könnte.
Die haben ungefähr 400 Zebrastreifen und viele sind, sag ich mal, relativ alt. Das heißt, die sind gut eingeführt. Die Autofahrer wissen auch, da ist ein Zebrastreifen und so weiter. Aber da sind sicherlich natürlich keine neuen Baustandards umgesetzt. Also da in der Stadt ist sicherlich eine große Gefahr, dass da Zebrastreifen entfernt werden.
Ja, und Städte mit etablierten, aber alten und wenig gut beleuchteten Zebrastreifen und wenig Geld in den Kassen, die gibt es ja durchaus öfter mal. So eine Aufrüstung kann nämlich bis zu 10.000 Euro kosten.
Was heißt denn jetzt überhaupt genau zusätzliche Beleuchtung? Wie muss die aussehen?
Ja, wichtig ist, dass ringsherum um den Zebrastreifen genügend Licht ist. Das können Laternen sein, damit die Fußgänger gut zu sehen sind. Das ist bisher aber nicht bei allen Zebrastreifen so. Denn die Autos, die in der Dämmerung oder im ganz Dunklen ihre Scheinwerfer anhaben, die leuchten ja nur nach vorne. Die haben ihren Tunnelblick, sehen also nur in einem gewissen Winkel nach vorne, aber eben nicht zur Seite, da wo der Fußgänger in der Regel herkommt. Und dieses Gesetz, jetzt neu zu beleuchten, das ist nicht einmal ganz neu. 2013, da gab es die letzte große Änderung in dieser Straßenverkehrsordnung, hat Stefan Lieb mir erklärt.
Und in dem Rahmen sind auch die Verwaltungsvorschriften, die dazugehören, geändert worden. Und im Rahmen dessen ist den Kommunen die Verantwortung für die Zebrascheifen, für den Standard der Zebrascheifen übertragen worden. Das ist jetzt ein paar, ja, sage ich mal, anscheinend liegen geblieben, aber nun ist es den Kommunen immer deutlicher geworden, dass sie sich nun genau danach auch richten müssen, wie die Zebrastreifen gestaltet sind.
Ja, es ist liegen geblieben, aber jetzt kommt es neu auf den Tisch. Die Kommunen müssen umrüsten und Fuß e.V. setzt auch noch einen obendrauf und fordert nicht nur, dass die bisherigen Zebrastreifen erhalten bleiben, sondern dass auch noch möglichst viele neue dazukommen.
Gut, also bis alle Zebrastreifen umgerüstet und zusätzlich beleuchtet sind, gibt es Alternativen oder andere Ideen, um auf Fußgänger aufmerksam zu machen, irgendwas?
Ja, Ideen gibt es natürlich. Man könnte zum Beispiel fluoreszierende oder reflektierende Zebrastreifen gestalten. Das ist aber natürlich auch teuer. Auch eine Möglichkeit wäre bunte Kreide. Zebrastreifen in Regenbogenfarben anmalen, das hat es auch schon mal gegeben in Sydney und auch in Köln als Protestaktion. Oder auch eine Variante im Zoo von Singapur, da war ich Mal. Da können Autos, Besucher mit Autos wie bei einer Safari durch den Zoo fahren. Da sind die Zebrastreifen gewellt, also wie bei echten Tieren, und das sieht auch noch hübsch aus.
Was passiert denn eigentlich, wenn man nicht anhält am Zebrastreifen?
Laut Bußgeldkatalog kann das Ganze bis zu 120 Euro und einen Punkt geben, wenn man dabei auch noch einen Unfall verursacht. Das Gleiche gilt übrigens auch für Radfahrer, die nicht warten. Und Radfahrer, die über den Zebrastreifen fahren, die dürfen das zwar theoretisch, haben dann aber keine Vorfahrt mehr und sind im Falle eines Unfalls definitiv mit Schuld.
Wir merken uns, rettet die Wale und rettet den Zebrastreifen, denn die Straßenverkehrsordnung besagt, ja, die Städte müssen nachbessern, die Fußgängerüberwege, die Zebrastreifen müssen beleuchtet werden. Das kann teuer werden und es gibt die ein oder andere Stadt und Kommune, die sagt, naja, bevor wir das machen, kratzen wir die Zebrastreifen lieber runter vom Asphalt. Die Infos dazu hatte Anita Horn.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt Menschen, die sind ein bisschen irritiert, wenn sie die Crystal Fighters hören mit All Night. Eine Freundin von mir meinte, ach guck mal, das klingt ja wie Waka Waka. Ist es aber nicht. Anke ist großer Fan von dem Song, ne? Crystal Fighters. Gefällt dir sehr gut, oder?
Ich mag irgendwie die Band. Also die sind halt so Hippies, die in London leben. Und man hört irgendwie so, dass die aus dem Baskenland kommen. Aber man hört halt auch, finde ich, dass die in London leben. Aber man muss es halt auch schon so ein bisschen, man muss da einen Hang zu haben.
Man hört vor allen Dingen sehr viel Sommer, finde ich. Das kann jetzt ja später im Spätsommer auch schön zu abhotten. Also ganz neu bei uns auf der Playlist, die Crystal Fighters mit All Night. Wie wirst du als Verkehrsunternehmen wahnsinnig cool und jugendlich? Na, es ist gar nicht so schwer. Du engagierst einfach einen Rapper, ne? Ob das Brainstorming bei der Deutschen Bahn ungefähr genau so ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Was wir aber allerdings wissen, die Deutsche Bahn hat einen Rapper gesucht und sie hat auch einen gefunden, nämlich Eko Fresh. Anke, was hat der mit der Deutschen Bahn gestartet?
Ja, Eko Freezy hat für die DB Regio in Bayern einen Track produziert.
Wir entdecken Bayern mit der Bahn. Steig ein, wir wollen.
Ja, Rollin heißt
Rollin
das Ding,
singt
ja.
Der, ne? Genau.
Und Eko Fresh, der macht mit dem Song Werbung fürs Bayern-Ticket, ja. Und zu diesem Song, da gibt's auch ein Video, in dem ist Eko Fresh aber nicht zu sehen. Dafür aber ganz, ganz viele bayerische Klischees, nämlich fesche Madeln im Dirndl, ein Surferdude vom Münchner Eisbach am Englischen Garten und ein dicker, bärtiger Mann in Lederhose. Außerdem gibt's noch rappende Zugführer und Zugführerinnen und Zugbegleiter, die verkünden, spätestens seit diesem Track ist Schwarzfahren out. Ja, und dazu gibt's dann noch Landschaftsaufnahmen von Bayern, einen Stopp im Biergarten und eine Blockparty inklusive Breakdancern und tanzenden Frauen in einer Bahnwerkstatt.
Also ich finde, das klingt ja nach einem wahnsinnigen Feuerwerk, was sie da abgefackelt haben. Allerdings, wenn ich es jetzt so höre, ich bin mir nicht so richtig sicher, wie ich es finden soll.
Ich bin mir da ehrlich gesagt auch nicht so richtig sicher. Es ist schon echt so ein bisschen Synapsenkoller, aber man muss auch sagen, es ist auf den ersten Blick nicht total daneben. Also irgendwie hat das was, ne? Und man muss auch sagen, die Bahn hat auf jeden Fall die richtige Wahl damit getroffen, dass sie sich mit Eko Fresh wirklich einen richtigen Rapper, ja, einen Berufs-Hip-Hopper, einen Berufs-Sprechgesangskünstler an die Seite geholt hat, der das auch wirklich sehr gut macht und dass die Bahn nicht, wie sie das vor 3 Jahren mal gemacht haben, ihre Azubis hat rappen lassen, weil das war leider gar nicht so gut.
Eko Fresh rappt für die Deutsche Bahn in Bayern über Bayern-Klischees und darüber, wie Superman in Bayern Zug fahren kann. Rollin heißt der Track.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Prophylaxe, also Vorbeugung, gibt es ja für unheimlich viele Sachen, ne? Also es gibt die Karies-Prophylaxe beim Zahnarzt, es gibt die Malaria-Prophylaxe aus der Apotheke. Nur eine Prophylaxe gegen eine HIV-Infektion. Die gab es bisher bei uns noch nicht. Ab heute ist auch in der EU ein Medikament zugelassen, das gegen AIDS schützen soll. Das Präparat heißt Truvada. Wie es wirkt, für wen es gedacht ist, darüber spreche ich jetzt mit Annette Haberl von der Deutschen AIDS-Gesellschaft. Schönen guten Abend, Frau Haberl.
Guten Abend.
Frau Haberl, was ist denn da für ein Wirkstoff drin und wie wirkt der überhaupt?
Ja, im Truvada sind gleich 2 Substanzen, die gegen HIV wirken. Das ist einmal das Tenofovir und das Emtricitabin. Und diese Wirkstoffe verhindern in der Zelle, dass sich das Virus vermehren kann. Und im Fall der Präexpositionsprophylaxe, über die wir jetzt reden, verhindern diese Medikamente das Einnisten des Virus und damit das Einnisten im Körper, also eine Infektion mit HIV. Sie schützen vor einer Ansteckung.
Und das kann man definitiv schon so sagen, dass das wirklich der Fall ist?
Ja, das kann man sagen. Also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die durchgeführt wurden mit dem Truvada als Präexpositionsprophylaxe. Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt zu keinem anderen Tool in der Prävention mehr Untersuchungen als zum Truvada. Und man kann sagen, dass das Truvada, wenn es zuverlässig regelmäßig eingenommen wird, eine hohe Schutzwirkung hat, die ist in etwa vergleichbar mit der eines Kondoms. Und das muss man natürlich auch vernünftig benutzen, sonst schützt auch nicht.
Sie haben jetzt gesagt, regelmäßig zuverlässig einnehmen. Was heißt das konkret? Wie muss man es dosieren?
Also zugelassen worden ist es für die tägliche Dosierung. Das heißt, man muss dann einmal am Tag eine Tablette Truvada einnehmen, damit man auch eine optimale Schutzwirkung hat. Es gab auch Studien zur anlassbezogenen PrEP, aber da haben wir viel zu wenig Daten und deshalb ist auch folgerichtig die Zulassung erfolgt für die tägliche dauerhafte Einnahme.
Und wenn man es täglich einnimmt, dann sagen Sie, hat es im Endeffekt dieselbe Schutzfunktion wie ein Kondom. Das heißt, prozentual gesprochen, wo liegt der Schutz?
Also in den großen Studien, die letztes Jahr vorgestellt wurden, war es eine Risikoreduktion um 86%. Das heißt, im Vergleich zum Placeboarm hat man in den Studien eine hohe Effektivität vom Truvada gesehen.
Für wen ist dieses Medikament denn überhaupt gedacht? Wer kann das nehmen? Wer soll das nehmen?
Da bin ich dankbar, dass Sie das fragen. Das kommt nämlich jetzt manchmal in den Medien so rüber, als müsste jetzt jeder, der sexuell aktiv ist, Truvada nehmen, um sich zu schützen. Das ist ganz sicherlich nicht so. Es ist eine kleine Zielgruppe, für die es gedacht ist. In Deutschland, wenn man sich die Zahl der HIV-Neuinfektionen anschaut, dann sind vor allen Dingen Männer betroffen, die Sex mit Männern haben. Und genau für diese Gruppe ist es in Deutschland auch gedacht. Männer, die es eben nicht schaffen, sich gut zu schützen mit dem Kondom, die das nicht so immer optimal hinkriegen, die haben jetzt mit dem Truvada einfach eine zusätzliche Option der Prävention. Und das Truvada ist ja auch nicht zugelassen worden mit dem Hinweis, jetzt lasst mal das Kondom weg und jetzt vertraut einfach nur dieser einen Pille, sondern es ist zusätzlich zu allem anderen jetzt verfügbar. Das heißt, es ist das Gesamtpaket Prävention jetzt ein bisschen aufgestockt worden. Aber diese eine Pille alleine, die wird nicht die Prävention sozusagen verbessern. Das ist immer verbunden mit Beratung, das ist auch verbunden mit einem Monitoring. Man gibt nicht dem Patienten das Rezept, es ist ja verschreibungspflichtig und sagt dann viel Glück, dass es klappt, sondern man sieht ihn regelmäßig wieder, man macht Voruntersuchungen und man macht auch Verlaufsuntersuchungen.
Das heißt, derjenige oder diejenige, die es nimmt, die muss dann alle, weiß ich nicht, paar Wochen,
mindestens
paar Monate?
Alle 3 Monate. Aha. Zur Kontrolle. Man muss nämlich schauen, dass jemand auch wirklich HIV-negativ bleibt. Kommt es doch zu einer HIV-Infektion, dann muss das Präparat nämlich ganz schnell abgesetzt werden, weil sich sonst resistente Viren bilden können. Und das wollen wir natürlich nicht, weil ansonsten derjenige oder diejenige, die es genommen hat, sich Therapieoptionen verbaut. Und das möchten wir nicht.
Was ist denn überhaupt mit Nebenwirkungen? Gibt es wahrscheinlich auch, oder?
Ja. Jedes Medikament, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Beim Truvada muss man sagen, wenn das jetzt in der Regel junge, gesunde Menschen nehmen, die man auch vorher untersucht hat auf Begleiterkrankung, erwarten wir nichts Gravierendes. Aber wir kennen das Medikament, seit 2005 ist es für die Behandlung der HIV-Infektionen zugelassen. Es kann Nebenwirkungen, unerwünschte Wirkungen an Niere, an Knochen geben. Die Nebenwirkungen, die in der Regel selbstlimitierend sind, die also so ein paar Tage auftreten und dann weggehen, am Anfang können Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit sein, Magen-Darm-Probleme. Das ist in der Regel sehr mild und geht auch meistens von selber wieder weg. Aber Langzeitnebenwirkungen, die kennen wir aus der Therapie und da haben wir natürlich auch ein Auge drauf.
Frau Haber, wenn ich Sie jetzt so reden höre über dieses Medikament, ist mein Eindruck, Sie stehen dem Ganzen sehr positiv gegenüber.
Ja.
Liege ich wahrscheinlich nicht falsch mit. Ne? Gibt es denn trotzdem auch irgendwelche Kritikpunkte noch an diesem Medikament?
Naja, also erstmal stehe ich dem Ganzen positiv gegenüber. Die Deutsche AIDS-Gesellschaft, alle Akteure im HIV-Bereich in Deutschland, in Europa, weltweit stehen dem Ganzen positiv gegenüber, weil wir einfach eine zusätzliche Möglichkeit der Prävention haben. Das ist ja erstmal was Gutes.
Mhm.
Man muss vielleicht sagen, das Präparat kostet bei uns derzeit noch die Monatspackung etwa 820 Euro. Also wenn sich daran nichts ändert, dann wird das ein Luxusgut für einige wenige sein oder es wird ein grauer Markt auf uns zukommt, den wir überhaupt nicht wollen, weil dann eben Beratung, Monitoring etc. wegfallen. Und das kann niemand im HIV-Bereich wollen. Das heißt, wir müssen da Wege finden, dass die es brauchen, die wirklich von dieser neuen Form der Prävention profitieren können, dass die es auch erhalten können.
Annette Haberl von der Deutschen AIDS-Gesellschaft über Truvada. Das ist ein Medikament, das als Prophylaxe gegen das HI-Virus wirkt und ab heute auch zugelassen ist in der EU.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ach ja, wenn es um die Nationalhymne geht, ne? Dann sind die Menschen aber auch wahnsinnig empfindlich und persönlich beleidigt, wenn Sportler da nicht vernünftig mitmachen. Und warum sollte das in den USA anders sein als bei uns? Aktueller Aufreger in den USA, ein Starspieler der National Football League, nämlich Colin Kaepernick, der steht nicht auf bzw. ist nicht aufgestanden, als die amerikanische Nationalhymne gelaufen ist. Und die Gründe, die der Quarterback der San Francisco 49ers dafür hat, die sorgen im Moment für heftige Diskussionen. Kerstin Zilm ist unsere Korrespondentin in Los Angeles und wird uns jetzt noch mal erklären, was da eigentlich los ist.
Also Colin Kaepernick ist ein sehr, sehr bekannter Quarterback. Und zwar spielt er für die San Francisco 49ers. Und in einem Freundschaftsspiel vor Beginn der NFL-Saison ist er beim Spielen der Nationalhymne sitzen geblieben, während der Rest des Stadions aufgestanden ist, mitgesungen hat, die Hand aufs Herz gelegt hat, wie man das hier in den USA eben so macht. Und später wurde er gefragt, warum er das getan hat. Und Kaepernick hat geantwortet, dass er nicht stolz sei auf eine Fahne, die ein Land repräsentiert, das Schwarze und Farbige unterdrückt. Und er hat davon geredet von Polizeibrutalität, dass Polizisten Menschen umbringen, dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden, sondern vielmehr noch bezahlt werden. Und dieser kurze Kommentar hat dann weitere Fragen ausgelöst und andere haben nachgefragt und Kaepernick hat dann weiter Folgendes geantwortet.
This country stands for freedom, liberty, justice for all. And it's not happening for all right now. I'll continue to sit. I'm going to continue to stand with the people that are being oppressed. When there's significant change and I feel like that flag represents what it's supposed to represent and this country is representing people the way that it's supposed to, I'll stand.
Ja, also Kaepernick sagt, dass die USA ja angeblich für Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit für alle stehe. Das sei nicht der Fall im Moment und er wird weiter sitzen bleiben, wenn die Nationalhymne gespielt wird. Erst wenn es Veränderungen gibt, die wirklich wichtig sind, dann steht er auch wieder auf.
Okay, also ich meine, ein Spieler steht bei der Nationalhymne, bei der amerikanischen nicht auf. Was ist denn so schlimm daran?
Naja, also das ist eben hier, man kann hier politische Ansichten haben, sich streiten in die Haare kriegen, alles Mögliche. Aber in den USA sind Fahne und Nationalhymne irgendwie sowas fast wie heilig. Und wenn man das nicht ehrt und das sogar öffentlich noch kritisiert, dann ist das fast sowas wie Blasphemie. Und Football ist ein wichtiger Nationalsport. Die Spieler haben Einfluss. Kaepernick muss das gewusst haben, was er mit den Kommentaren auslöst. Es gab massenhaft Kritik, zum Beispiel auch von anderen NFL-Spielern wie Kaepernicks ehemaligen Teamkollegen Alex Boone.
I was upset and disappointed. I mean, that flag gives you the right to do whatever you want, and I understand that. But at the same time, you have to show some respect, especially in this position that we're in, where we're playing a game for a living. And you know, you see all these pictures of these veterans that have no legs and they're standing up in their wheelchair. It's shameful.
Ja, also Boone sagt, er hat sich geärgert und er war auch enttäuscht und er sieht ein, dass die Fahne unter anderem garantiert, dass man Redefreiheit hat. Aber wenn man zum Beispiel sehe, wie Militärangehörige die Gliedmaßen verloren haben und aus dem Rollstuhl aufstehen, um für die Nationalhymne, um die Fahne zu ehren, dann sei das einfach beschämend. Also das war hier ein Kommentar, der war geradezu noch gemäßigt. Es gab viel Schlimmeres in Social Media, in Talkshows, zum Beispiel auch von einer Talkshow-Frau hier von einem sehr konservativen Mediennetzwerk Blaze TV, Tomi Lahren. Die hat losgekeift und hat damit vielen scheinbar aus der Seele gesprochen.
Colin, if this country disgusts you so much, leave. I guarantee there are thousands and thousands of people around the world that would gladly take your spot. Because those that don't live under this flag are banging on the door to get in, not get out. Remember that. Seems to me blaming white people for all of your problems might make you the racist.
Also sie hat gerade gesagt, wenn dir das nicht passt, dann geh doch einfach raus aus den USA. Also verlass das Land, ne?
Genau, und das haben andere auch gesagt, unter anderem auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump. Und so in die Richtung gingen die Kommentare. Es gab auch ein paar, die haben ihn unterstützt. Zum Beispiel auch gestern ging eine große Aktion los von Veterans for Kaepernick, also ehemalige Militärs, die ihn unterstützt haben und die auch sagen, also hier mal immer mit der Ruhe. Und es gab andere Sportler, andere Aktivisten. Kaepernick hat sich engagiert bei Black Lives Matter und zum Beispiel die Basketball-Legende und Bürgerrechtsaktivist Kareem Abdul-Jabbar hat auch ganz ruhig für Kaepernick Position ergriffen.
Mr. Kaepernick has some issues that he wants discussed. The whole idea is to establish a dialogue. You know, maybe he can next time figure out a way to do it without stepping on so many people's toes. As a professional athlete, he has a great platform and I hope he puts it to good use.
Also, er hat eben eine große Plattform als Star-Sportler und vielleicht versucht er es das nächste Mal nicht so vielen Leuten auf die Füße zu treten, aber er versucht eben auch eine Debatte anzutreten. Colin Kaepernick, Starspieler der amerikanischen NFL, hat sich geweigert, zur Nationalhymne aufzustehen. Kerstin Zilm über seine Gründe und die Reaktion auf diese Aktion.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ja, Manuel Neuer wird neuer Kapitän der DFB 11. Das ist die eine Fußballmeldung von heute. Die andere ist nicht so erfreulich, haben wir gerade schon gehört, für Franz Beckenbauer nämlich. Die Bundesanwaltschaft der Schweiz ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Untreue. Philipp May aus unserer Sportredaktion. Was wirft die Schweizer Bundesanwaltschaft Beckenbauer und den anderen Beschuldigten, die es auch noch gibt, denn überhaupt vor?
Ja, es ist im Prinzip immer noch der gleiche Vorwurf, der jetzt schon seit fast einem Jahr im Raum steht. Es geht immer noch um diese dubiosen Zahlungsströme, 6,7 Millionen Euro, die der Spiegel ja letztes Jahr aufgedeckt hatte und damit den ganzen DFB-Sommermärchenskandal ans Licht brachte. Diese 6,7 Millionen Euro sind ganz kurz gesagt bei einer Firma des einflussreichen katarischen FIFA-Mitgliedes Mohammed bin Hammam gelandet und am Ende vom DFB bezahlt worden, kurz vor der WM, getarnt als Beitrag zur FIFA-Gala, zur WM 2006, die dann nie stattgefunden hat. Also letztendlich bestehe der Verdacht, so die Staatsanwaltschaft, dass die vier Angeklagten, es geht ja nicht nur um Beckenbauer, sondern auch um die ehemaligen DFB-Präsidenten Zwanziger, Niersbach und den ehemaligen Schatzmeister Schmidt, dass diese vier dem DFB falsche Tatsachen vorspielten, arglistig in die Irre führten und letztendlich am Vermögen schädigten.
Es soll laut Schweizer Bundesanwaltschaft auch Hausdurchsuchungen gegeben haben. Was weiß man darüber?
Ja, an 8 Orten waren die Behörden zuständig, beziehungsweise waren die Behörden tätig, unter anderem in Österreich und Deutschland. Jetzt wissen wir, Franz Beckenbauer lebt in Österreich, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurde bei ihm auf dem Privatanwesen eine Razzia durchgeführt. Die anderen drei übrigens, Zwanziger, Niersbach und Schmidt, die bestreiten, dass bei ihnen Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Aber wir gehen ganz stark davon aus, dass bei Beckenbauer selbst gesucht wurde.
Bisher hat es ja immer noch so ausgesehen, als würde Franz Beckenbauer in der WM-Affäre keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Mhm. Sind diese Ermittlungen jetzt eine neue Dimension in dieser Affäre?
Ja, das sind sie tatsächlich. Das liegt einfach daran, dass zuerst nur die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt hat und die kann aufgrund von Verjährungsfristen nur noch wegen Steuerhinterziehung, das ist der einzige Hebel, den sie haben, ermitteln. Und Franz Beckenbauer war nie Teil des DFB-Präsidiums, dementsprechend konnte nicht gegen Beckenbauer selbst ermittelt werden. Jetzt allerdings hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft, das wissen wir auch schon länger, ein Rechtshilfeersuchen gestellt an die Schweiz und die Schweizer, die ermitteln halt wegen anderer Gesetze oder die haben andere Sätze und die ermitteln nun mal wegen Untreue und Geldwäscherei. Also jetzt ist das für Franz Beckenbauer auf einmal eine richtig, richtig ernste Angelegenheit geworden.
Wie geht's jetzt weiter?
Naja, die Schweiz wird ermitteln und wird jetzt die Geldströme versuchen nachzuverfolgen, die da sind. Wird gucken, was ist passiert mit den 6,7 Millionen Euro, die bei Mohammed bin Hammam gelandet sind. Wird natürlich die Akten auswerten, der Hausdurchsuchung und all diese ganzen Geschichten. Und dann versuchen, weitere Beweise zu finden, die das Ganze weiter erhärten. Und dann wird sie entscheiden, erhebt man Anklage gegen Franz Beckenbauer oder nicht. Und wenn sie Anklage erhebt, dann kommt es zu einem Gerichtsprozess und dann könnte möglicherweise am Ende sogar, man mag es kaum glauben, wobei wir kennen das ja jetzt schon von Uli Hoeneß, eine Gefängnisstrafe stehen. Das Ganze kann sich aber wirklich noch über Jahre hinziehen. Wir kennen das aus dem Fall Sepp Blatter, der ehemalige FIFA-Präsident. Gegen den wird schon seit einem Jahr wegen einer anderen Korruptionsgeschichte durch die gleiche Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt. Und bisher weiß man immer noch nicht, ob jetzt letztendlich Anklage erhoben wird. Also die Schweizer Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen.
Das Gespräch mit Philipp May haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Bundesanwaltschaft der Schweiz ermittelt also gegen Franz Beckenbauer wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Untreue. Und seine Anwälte, die haben sich mittlerweile auch geäußert, die sagen, Franz Beckenbauer hat die Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft unterstützt, seit er davon Kenntnis hatte und an der heutigen Durchsuchung konstruktiv mitgewirkt. Er kooperiert auch weiterhin mit allen beteiligten Behörden.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, so ein Mist, ne? Verdammt nochmal. Ey, da hast du sehr, sehr, sehr wahrscheinlich die Lösung eines der ganz, ganz großen Probleme der Mathematik gefunden. Nur deine Lösung, die ist so abgedreht, die ist so kompliziert und so wahnsinnig komplex, dass selbst anerkannte Experten deinen Beweis nicht nachvollziehen können. So geht's gerade einem japanischen Mathematiker. Der hat vermutlich ja eines der größten Probleme gelöst in der Mathematik, die sogenannte ABC-Vermutung. Genialer Typ. Egal, ob sie anderen verstehen oder nicht, genialer Typ, halten wir mal fest. Und das wollen wir natürlich auch, ne? Genial sein. Oder, wenn das schon nicht klappt, wenigstens für genial gehalten werden. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich auf die Suche gemacht nach der Formel für Genialität.
Leonardo da Vinci ist eins. Nikola Tesla auch. Immanuel Kant, Charles Darwin, Ludwig van Beethoven werden in der Wikipedia auch als solche gehandelt. Als Genies. Das Problem?
Also jeder versteht was anderes unter einem Genie. Man hat so bestimmte Prototypen vielleicht, also Persönlichkeiten wie Einstein, wie Mozart, Marie Curie.
Das ist Tanja Bautzon vom Institut für Psychologie der Uni Duisburg.
Hallo.
Genie. Genial. Das ist leider etwas schwierig. Weil schwammig.
Insofern ist das ein Begriff, der für die Wissenschaft eigentlich im Wesentlichen unbrauchbar ist.
Es gibt also keinen speziellen Forschungszweig dazu und auch keine Genie-Experten. Aber Tanja Bautzon ist dafür ziemlich nah dran. Ihr Fachgebiet?
Hochbegabung ist eigentlich das. Also sowohl wissenschaftliche Theorien zur Hochbegabung als auch die impliziten Theorien, also Laientheorien.
Aber diese Hochbegabung ist nicht das Gleiche, was wir hier unter Genie verstehen. Genie, das ist auch immer Mythos. Mythos lässt sich natürlich wissenschaftlich nicht greifen. Also müssen wir selbst ran. Mit 4 Erkenntnissen, die es zumindest wahrscheinlicher machen, dass auch du zum Genie wirst. Erstens, such dir die richtigen Eltern aus. Ohne Intelligenz geht's halt nicht. Und die kommt in großen Teilen von Mama und Papa. Du solltest also erst einmal mit guter Ausstattung auf die Welt gekommen sein. Und dann aber nicht irgendwo aufwachsen.
Ja, es ist so eine Mischung. Also es sind verschiedene Faktoren, die reinspielen. Also es ist natürlich zum Teil vererbt, aber die Umwelt, die spielt halt auch eine große Rolle. Und man kann das Ganze auch nicht so trennen. Also beides bedingt sich gegenseitig. Bestimmte Gene, die können überhaupt auch erst angeknipst werden, wenn die Umgebung stimmt.
Aber um als anerkanntes Genie in die Geschichte einzuziehen, ist es von entscheidendem Vorteil, wenn du relativ früh was raushaust. Zweiter Tipp. Hau rein. Alles, was noch vor oder in der Pubertät geschieht, macht dich zum Wunderkind. Michael Jackson, Bobby Fischer, Beethoven oder die Schülerin Isha Kerr. Die ist zumindest ein vermeintliches Genie. Sie hat 2013 bei einem Praktikum an der University of California in Santa Cruz angeblich einen Super-Akku erfunden, mit dem du in Sekundenschnelle dein Handy aufladen kannst. Kerr gewann dann unter anderem einen mit genialen $50.000 dotierten Preis. Hinterher kam leider raus, nicht sie, sondern das Forschungslabor drumherum hat's größtenteils gewuppt. Auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es früh losgehen sollte, wenn du als Genie geführt werden möchtest. Dritter Tipp. Sei ein bisschen bekloppt. Auch wenn das Klischee vom wahnsinnigen Genie nur ein Klischee ist.
Ja, im Grunde ist es für den großen Teil der Kreativen, würde ich sagen, eigentlich so, dass sie eher geistig gesünder sind als der Rest der Menschheit.
Trotzdem nützt der Spleen natürlich der Vermarktung. Die geniale CIA-Agentin Carrie Matheson aus Homeland wirkt doch gerade so genial, weil sie eine bipolare Störung hat, also ordentliche Nachteile. Andersherum könnte es sein, dass vielen vermeintlichen Genies eine Störung angedichtet wird.
Ja, also dann fällt es halt besonders auf. Und ich denke, das ist auch so eine gezielte Suche vielleicht auch. Vielleicht auch aus einem gewissen Neid, dass jemand halt nicht alles haben kann oder in allem gut sein kann oder so.
Beim Mathematiker Grigori Perelman liegt die Sache mit dem Spleen noch etwas anders. Dass er schlau ist, hat er damit bewiesen, dass er eines der 7 großen Rätsel der Mathematik gelöst hat, indem er nämlich die Poincaré-Vermutung beweisen konnte. Zur Legende wird er aber erst, indem er sich eine ganz besondere Verschrobenheit leistet. 2006 soll ihm die Fields-Medaille verliehen werden. 2010 ein weiterer Preis, dotiert mit 1 Million US-Dollar. Perelman lehnt beides ab mit dem Satz: Was will ich mit 1 Million, wo ich doch weiß, was das Universum zusammenhält? Vierter und letzter Tipp: Kümmere dich um deine Follower. Registriere die Homepage deinvorname-genie.com, streu ein paar Gerüchte über deine Geistesblitze und leg dir auf jeden Fall eine Macke zu. Denn nur wer von anderen als Genie erkannt wird, der ist auch eins.
Stefan Beuting mit ganz einfachen und praktischen Tipps, wie ihr zum Genie werden könnt. Ich fasse es gerne nochmal zusammen für euch. Also ihr braucht eigentlich nur die richtigen Eltern bzw. Gene. Ihr müsst eure Intelligenz früh ausstellen, also einfach raushauen, an irgendwelchen frühen Forschungsprojekten mitmachen, wenn ihr erst 12, 13 oder 14 seid. Ihr müsst auf jeden Fall auch ein bisschen anders oder bekloppt sein und ihr müsst euch um eure Follower kümmern. Dann soll ja jeder mitbekommen, dass ihr die Genialsten seid.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Geburtenrate in der EU ist auf einem sehr niedrigen Niveau. Nur Mitte der 90er wurden weniger Kinder pro Kopf geboren. Im Moment sind es nicht mal 2 Kinder pro Kopf, das sagt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Besonders kinderfaul sind die Italiener. Nicht mal 500.000 Kinder sind 2015 auf die Welt gekommen. Das sind im Schnitt 1,35 Kinder pro Frau. In Deutschland ist es ein bisschen mehr, 1,47. So, damit die ganze Sache wieder läuft, ne? Nachwuchs und so, will die italienische Regierung jetzt was tun. Anke, wie sieht denn das aus?
Die italienische Gesundheitsministerin Beatrice Lorenzin, die hat den 22. September zum Tag der Fruchtbarkeit erklärt. Ja, es soll da unter anderem Veranstaltungen geben, die Italiener zum Kinderkriegen animieren sollen. Sex fürs Gemeinwohl, das klingt erstmal ganz lustig, bis man sich diese Kampagne mal genauer anguckt.
Wo liegt denn das Problem?
Das liegt daran, wie diese ganze Kampagne aufgemacht ist. Also zum Tag der Fruchtbarkeit, da gibt es unter anderem Plakate, auf denen Sachen draufstehen. Da bleibt mir persönlich einfach nur die Spucke weg. Ja, da steht zum Beispiel drauf: Schönheit kennt kein Alter, Fruchtbarkeit schon. Ja, und dazu ist eine Frau mit einer Sanduhr zu sehen. Ne? Deine Uhr tickt auch. Ganz,
schön,
ganz,
dass
klasse.
Man so gar nicht unter Druck gesetzt wird.
Überhaupt
ne?
nicht. Ja. Ein anderes Plakat, das bezeichnet Fruchtbarkeit als Gemeinwohl. Und da werden einfach halt Frauen zu Gebärmaschinen gemacht, die gefälligst für das Gemeinwohl Kinder zu gebären haben.
Wie sehen das denn die angesprochenen Italiener? Also wie kommt denn die Kampagne an?
Ja, unter dem Hashtag Fertility Day, da sieht man die Reaktionen auf diese sexistische Kampagne ziemlich deutlich. Eine Twitter-Userin, die schämt sich für ihr Land und die hält den Fruchtbarkeitstag für das dümmste Ding ever. Eine andere Userin, die fühlt sich persönlich davon angegriffen. Andere, die fragen sich zynisch, ob vielleicht Mussolini zurück ist, oder die schreiben, dass sie gerade noch mal ganz kurz nachgucken mussten, ob wirklich das Jahr 2016 ist. Und ein anderer Italiener, der schreibt, dass ihn der Fruchtbarkeitstag einfach nur daran erinnert, dass seine Frau ihren Job verloren hat, nachdem sie schwanger wurde.
Und warum ist das passiert?
Damit spielt dieser Typ auf die Taktik der sogenannten Dimissioni in Bianco an. Das sind undatierte Kündigungen. Die müssen Frauen unterschreiben, damit der Arbeitgeber im Falle einer Schwangerschaft unkompliziert kündigen und eben auch ohne rechtliche Folgen kündigen kann.
Krass.
Das klingt super krass, unglaublich. Ja. Das gibt es aber auch immer noch. Dabei kümmert sich Italien eigentlich verhältnismäßig gut um Familien, muss man sagen. Also es gibt zum Beispiel 22 Wochen Mutterschutz im Vergleich. In Deutschland, da sind es 14, also 2 Monate weniger. Trotzdem kann ich mir nach diesen Reaktionen wirklich nicht vorstellen, dass der Fruchtbarkeitstag dazu führt, dass es nächstes Jahr einen Babyboom gibt.
Funktionieren solche Aktionen denn überhaupt? Also bringt es überhaupt irgendwas?
Wenn die gut gemacht sind, dann bringt es oder kann das tatsächlich was bringen. Ja, auch Dänemark hat eben dieses Problem mit der Geburtenrate. Und Studien haben gezeigt, dass Dänen im Urlaub mehr Sex haben als zu Hause. Also hat sich ein Reiseveranstalter letzten September schon zum zweiten Mal gedacht, hier, wir rufen mal die Leute dazu auf, dass die schön in den Urlaub fahren sollen und da fleißig Kinder zeugen sollen. Dann gab es noch eine Kampagne der Stadt Kopenhagen, die an die Endlichkeit der Fruchtbarkeit bei Frauen und Männern erinnert hat. Mhm. Ja, Männer haben das ja auch, das Problem, nicht nur Frauen. Und mit der Sendung Bumst für Dänemark, da forderte der Fernsehsender DR letzten Herbst zum Sex auf. Ja, und man muss sagen, das hat geklappt. Es wird geschätzt, dass in Dänemark bis jetzt in diesem Jahr über 16.000 Babys zur Welt kommen. Und das wären 1.200 mehr als im Jahr davor.
Die italienische Regierung ruft den Fruchtbarkeitstag am 22. September aus. Leider ist die Kampagne ziemlich sexistisch und geht deshalb auch eher nach hinten als nach vorne los.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
RB Leipzig spielt ja seit dieser Saison in der Fußball-Bundesliga und der Verein polarisiert wie kein anderer Club in der Liga. Natürlich will man da möglichst positiv sein in der Außendarstellung, ne, und negative Schlagzeilen unbedingt vermeiden. Deswegen gibt es für die Spieler von RB Leipzig einen dicken Benimmkatalog. Und den hat sich Anke van der Weyer mal angeguckt. Anke, was steht denn drin?
Vor allen Dingen, dass die Spieler bitte ganz unauffällig, höflich, respektvoll und hygienisch sind. Ja, das schreibt die Sportbild in einem aktuellen Bericht. Demnach sind verboten dicke Autos. Ja, jeder von den Spielern bei RB Leipzig, der bekommt einen unauffälligen Wagen der Mittelklasse. Und mit diesem unauffälligen Wagen hat auch jeder zur Arbeit zu kommen, sonst wird er wieder abgenommen. Also ist nichts so mit Tarnfarben, Lamborghini, wie bei Bremen-Spieler Max Kruse noch vor ein paar Jahren. Genauso wie die Fahrzeuge wird aber auch regelmäßig die Fahrerlaubnis kontrolliert. Ja, damit will man eventuell Fälle wie die von Dortmund-Spieler Marco Reus vermeiden. Der hatte vor 2 Jahren wegen Fahren ohne Führerscheins in 6 Fällen eine Geldstrafe von über 500.000 Euro zahlen müssen.
Ich hänge immer noch an diesem bisschen, dass sie hygienisch sein sollen. Ich werde wahrscheinlich bis Ende der Sendung noch darüber nachdenken, was wohl damit gemeint sein könnte. Okay, also fahrzeugtechnisch alles safe. Was gibt's noch an Benimmregeln für die Spieler?
Handyverbot gibt's, ja, und zwar die ersten 20 Minuten nach Spielende in der Umkleide und auch bei der Massage und bei der Physiotherapie. Keine Chance also auf glückstrunkene Kabinen-Selfies nach dem Sieg. Ja, und auch in den sozialen Netzwerken, da sollen die Spieler bitte unauffällig sein. Und Tattoos, die sind auch nicht erwünscht, aus gesundheitlichen Gründen. Das klingt alles natürlich super vernünftig, aber es klingt auch irgendwie unspaßig, finde ich.
Es klingt ein bisschen langweilig, unterm Strich, Anke, sind wir doch mal ehrlich. Wer will schon langweilige Fußballer, oder?
Na, wir wollen auch ein paar Storys.
Wir wollen auf jeden Fall den Swag. Und mit dem Benimmkatalog werden es die Spieler auf gar keinen Fall auf eine unserer Lieblings-Facebook-Seiten schaffen. Und die ist natürlich Fußballer, die den Swag aufdrehen. Swag wird den Spielern hier quasi per Regelkatalog verboten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, das ist wirklich ein krasses Bild. Also wenn man nur ganz kurz hinguckt, dann könnte man denken, ach ja, ist ein schönes Feuer, brennt ordentlich. Nur was da lodert, das ist kein Holz, sondern das sind Elefantenstoßzähne. In Kamerun haben Behörden im April 6 Tonnen Elfenbein verbrannt, das beschlagnahmt worden ist von Wilderern. Und da sind wir auch schon beim Problem, denn die Elefanten in Afrika, denen droht durch Wilderei die Ausrottung. Das ist das Ergebnis des Great Elephant Census. Das ist quasi eine Volkszählung für Elefanten. Bettina Rühl ist unsere Korrespondentin in Nairobi. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, also steht es jetzt gerade wirklich so schlecht um die Elefanten, stehen die wirklich kurz vor der Ausrottung?
Naja, wie viele Jahre es noch dauert, darum wird gestritten, aber der Bestand hat drastisch abgenommen in den letzten 7 Jahren um ein Drittel. Es sind noch Savannenelefanten, ungefähr 350.000 da. Wenn man in dem Tempo weiterrechnet, dann dauert es noch ein paar Jahre, bis tatsächlich die Elefanten ausgerottet sind.
Die Wissenschaftler, die haben ja die Elefanten gezählt und sind eben jetzt auf diese relativ genaue Zahl gekommen. Es gibt noch 350.000 Elefanten. Wie haben die das denn eigentlich gemacht? Also wie zählt man die?
Ja, das war natürlich ein unglaublicher Aufwand, wie man sich denken kann. Die Wissenschaftler sind in verschiedenen Teams mit Flugzeugen über den Kontinent geflogen, relativ tief und das nach dem Rasenmäherprinzip, also wirklich eine Reihe nach der anderen abgeflogen, insgesamt 463.000 Kilometer und haben jeden Elefanten, den sie gesehen haben, gezählt und dann nach einem bestimmten Modus errechnet aus diesen Zahlen, wie groß dann der reale Bestand ist, weil manche Tiere sieht man ja womöglich doppelt, ne, und zählt sie dann auch doppelt und so sind sie auf diese Zahl gekommen.
Als Hauptgrund für den Rückgang geben die Forscher an Wilderei. Dabei ist ja der Handel mit Elfenbein international verboten. Warum funktioniert dieser Handel offenbar trotzdem?
Das hat viele Gründe. Also der Hauptgrund ist natürlich, dass Elfenbein sehr teuer geworden ist und damit der Schmuggel, der illegale Handel absolut attraktiv ist. Und dann die Flächen natürlich riesig sind. Also einer der Parks in Tansania im Süden hat 50.000 Quadratkilometer. Man muss sich vorstellen, wie viele Menschen man brauchen würde, um da jetzt wirklich mit militärischen Mitteln diese Tiere zu schützen. Das heißt, militärisch ist das fast nicht zu gewinnen. Dazu kommt, dass natürlich Korruption ein riesiges Problem ist. Also häufig haben die Wilderer ihre Waffen auch schlicht von den Wildhütern, die die dann abends verleihen, samt Munition. Und da die Preise so gestiegen sind, eben vor allem in China und auch in anderen asiatischen Ländern, sind die Banden immer professioneller organisiert. Das heißt, es geht da jetzt nicht nur darum, dass sich dann einzelne Wildhüter den Wilderern gegenüberstehen, sondern es sind wirklich Banden, die organisiert sind, wie organisierte Kriminalität organisiert ist. Und das ist natürlich ein Gegner, gegen die auch diese teils sehr finanziell sehr schwach ausgestatteten Staaten nicht gewachsen sind. Also weil diese Banden dann besser bewaffnet sind, bessere Fahrzeuge haben, mehr Sprit haben und so weiter.
Welche Maßnahmen oder Ideen gibt es denn jetzt, um die Wilderei zu stoppen und die afrikanischen Elefanten dann eben zu bewahren vor der Ausrottung?
Also es hilft nichts, die Tiere nur zu schützen mit mehr und mehr militärischen Mitteln. Das heißt, alle Ansätze gehen eigentlich dahin, man versucht einerseits natürlich zu schützen, da auch die technische Ausstattung zu verbessern, teils auch mit Drohnen zu überwachen oder den Tieren dann auch Sensoren umzuhängen und so weiter und so fort. Aber das andere muss eigentlich immer sein, dass man die Bevölkerung am Gewinn aus den Tieren beteiligt, dass die Bevölkerung ein Interesse daran hat, die Tiere zu schützen, dann vielleicht die Wildhüter mit Informationen auch zu versorgen oder selber die Wilderer auch zu verfolgen und sich auf jeden Fall nicht selber zu beteiligen. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, also dass man entweder kompensiert, auch für Flächen, die für Naturparks gesperrt werden und die Bevölkerung dafür dann Geld oder andere wirtschaftliche Aktivitäten kriegt. Oder dass man ihnen klar macht, dass der Tourismus ja auch für sie Gelder akquiriert und so weiter und so fort. Aber diese Verbindung von...
Ja, aber ist das nicht was sowieso jetzt auch schon seit einigen Jahren verfolgt wird? Also wenn du mir das so erzählst, das kommt mir relativ bekannt vor und ich habe mich gerade gefragt, naja, wenn man das doch aber jetzt schon eine Weile lang versucht, dann scheint das ja jetzt auch nicht so das wirksamste Mittel zu sein, oder täusche ich mich?
Du täuschst dich nicht, um das so zu sagen. Die Zahlen sprechen für sich. Es gibt aber so richtig keinen anderen Weg. Also außer, dass die technischen Mittel halt natürlich besser werden. Also, dass man mit Drohnen natürlich sehr viel genauer verfolgen kann, wer vielleicht wo dann doch in die Parks eindringt und so weiter. Hilft es eigentlich nichts anderes, als dass man diese Projekte, um die Bevölkerung zu beteiligen, verbessert. Also, es gibt in Kenia, in Zentralkenia, so einen Verbund von privaten Naturschutzgebieten. Da funktioniert es eigentlich ganz gut. Also, die sind extrem gut ausgestattet in ihren Patrouillen, also sehr viel besser als die staatlichen Patrouillen. Und gleichzeitig werden die Reservate auch von der Bevölkerung selber betrieben. Und die kriegen dafür Schulen, die kriegen Gesundheitsstationen, die bekommen Berufsbildung. Und da ist es schon eher so, dass die Bevölkerung wirklich spürt, das verbessert unser Leben.
Die Elefanten in Afrika drohen auszusterben. In den vergangenen Jahren ist ihre Zahl um 30% zurückgegangen. Über die Gründe war das unsere Korrespondentin Bettina Rühl.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und das war sie schon für heute, die Redaktionskonferenz. Anke van der Weyer macht jetzt Winke, Winke und Goodbye.
Tschüss.
Und ich auch. Ich schließe mich an. Sonja Meschkat ist mein Name. Ich wünsche euch wie immer einen sehr schönen Abend.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.